Die Musikwelt befindet sich derzeit in einem Umbruch. Ein wesentliches Merkmal ist ja nun schon seit langem der Umstieg von physischen Musikformaten auf digitale Musikdateien. Und ein Speichermedium, das nun schon von der Kassette und beziehungsweise CD an den Rand gedrängt worden ist, das ist die Schallplatte. Sie ist seit längerem nun schon eher ein Liebhaberobjekt beziehungsweise eher in der Clubkultur präsent. Und Sie haben als Mitbegründer des temporären Klangmuseums jetzt ein ganz fantastisches Archiv geschaffen, das man unter www.klangmuseum.de einsehen kann, und das sammelt Schallplatten. Sie haben dem Ganzen einen Unternamen gegeben, nämlich Nächte der verlorenen Musik. Und für mich wirkte das, dieser Untertitel, so nach etwas akustischen Seelen, die noch nicht zur Ruhe gekommen sind, beziehungsweise auch nach viel Nostalgie. Liege ich da richtig?
Das ist ein sehr schönes Bild mit den Seelen, die nicht zur Ruhe gekommen sind. Also mit Nostalgie habe ich gar nichts am Hut. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das vorneweg. Es ist ganz richtig, die Analyse soweit, dass die Schallplattenkultur an den Rand gedrängt worden ist. Sie ist aber natürlich gerade durch die Clubkultur, was ja auch jetzt die großen Pop-Ikonen auch bemerkt haben, so wie Madonna und Bob Dylan oder andere, die ihre Neuveröffentlichungen auch auf Vinyl machen lassen, zumindest in kleinen Auflagen, dass diese Kultur doch noch am Leben ist. Und das hat ja mehrere Gründe. Das heißt, die Vinylproduktion hat ja ein bisschen zugenommen in den letzten Jahren. Das ist der einzige Bereich in der Musik-Tonträgerindustrie, die steigende Prozentzahlen hat. Allerdings natürlich nur im kleinen Rahmen, ist ganz klar. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Schallplatte nicht wirklich abgelöst werden konnte von der CD als das Objekt sozusagen, das Objekt der Begierde, das ein bisschen mehr umfasst als einfach nur ein Tonträger zu sein. Es ist ja auch so, dass der Begriff des Tonträgers erst mit der CD aufgekommen ist und genau das bezeichnet, was es ist, nämlich ein Datenträger. Die CD ist eben ein digitales Medium, das diese Beliebigkeit dessen, was da drauf ist, mit eingeprägt hat. Und deswegen ist auch das Verschwinden der CD jetzt nicht mit irgendeinem Bedauern zur Kenntnis genommen, sondern man geht einfach über zum nächsten Datenträger, der halt der modernen technologischen Entwicklung besser entspricht. Dieses Objekthafte des Vinyls, das hat halt hauptsächlich noch überlebt. Das heißt, kauft man eine Schallplatte, zumindest früher, dann hat man das Ding an sich. CD bleibt nach wie vor der Repräsentant dessen, also der Repräsentant der Musik. Das ist ja vom Packaging her, hat sich das ja nie richtig durchgesetzt, auch in künstlerischer und grafischer Hinsicht hat man da immer gekämpft damit. Aber es hat nie etwas Gleichwertiges gegeben, zu dem allein vom Format her war das ja auch kaum möglich. Also worum es mir jetzt geht, ist, die Nächte der verlorenen Musik war eine Veranstaltungsreihe, die es nicht mehr gibt. Und aus dieser Veranstaltungsreihe ist quasi das Museum, also der Gedanke auch des Museums entstanden. Und das Museum bezieht sich jetzt weniger auf Musik auch, sondern bezieht sich darauf, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mal grob gesprochen, sehr viel Klänge und Botschaften ihren Weg auf die Schallplatte gefunden haben, die jetzt erstmal nichts mit Musik zu tun haben, sondern mit Politik. Das Militär hat viele Platten ausgegeben weltweit, Werbung hat sich dessen benutzt, alle möglichen Botschaften religiöser, politischer und sonstiger Art wurden da verbreitet. Das heißt, es ist gleichzeitig ein historisches Quellenarchiv, was aber als solches nicht erkannt wird. Und da geht meine Arbeit, und da habe ich jetzt auch gerade eine Ausstellung gemacht, die gerade in München beendet wurde, um das so ein bisschen aufzuzeigen, was es da gibt an Zeitreisematerial, an Zeitgeist-Archiv, das eben als Medium einzigartig ist, was sich also nicht ersetzen lässt durch ein Buch lesen oder einen Fernsehfilm drüber sehen.
Wenn man deine Webseite anguckt, ich sage das nochmal, das ist klangmuseum.de, dann trifft man da auf eine ganz eindrucksvolle Vielfalt an exotischen bzw. ganz außergewöhnlichen Schallplatten. Du hast es jetzt schon angesprochen, es geht da in ganz verschiedene Richtungen, was auf Schallplatte alles gepresst worden ist. Und unter anderem sind da ja auch ganz skurrile Aufnahmen dabei. Also ich habe zum Beispiel gelesen jetzt diese Raucherentwöhnungshypnose oder ganz schräg auch Gesänge der heimischen Heuschrecken oder das politische If the Bomb Falls heißt da eine Platte, wo man sogar auch eine Bauanleitung für einen Atombunker, den man sich im Vorgarten bauen kann, dabei findet. Also es ist ein Schmuckkästchen, das muss man wirklich sagen, in das der Betrachter auch am liebsten reinhören möchte. Was sind denn so ganz persönlich so deine persönlichen Favoriten in dieser Plattensammlung?
Also man kann sich jetzt in dieser großen Vinylgeschichte in zwei so kleine Fallen verlieren. Das eine ist die Falle der Nostalgie. Natürlich hat es auch was Nostalgisches oder nostalgische Anmutungen. Aber das Framework, also die Struktur, in die ich das einbette und in der ich das sehe, ist eben nicht nostalgisch, sondern hat einfach was mit Aufarbeitung von Kulturgeschichte zu tun. Das zweite ist eben die kleine Falle, die kleine, amüsante, liebevolle Falle der Skurrilität. Natürlich gibt es jede Menge unglaublich skurriles Material, was aber gleichzeitig natürlich auch ein Zeitreisepotenzial hat. Zum Beispiel die Platte, in der zwei ältere Herren versuchen, dem Papagei das Sprechen beizubringen oder solche Dinge. Andere Sachen, wie zum Beispiel die Gesänge der heimischen Heuschrecken, ist ja eigentlich nichts Skurriles dran, sondern das ist herausgegeben vom, nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministerium einfach zur Heuschreckenbestimmung. Leider so leise und schlecht aufgenommen, dass man Schwierigkeiten hat, aber sehr sorgfältig aufgemacht, auch sehr wissenschaftlich. Es ist eigentlich eine wissenschaftliche Publikation. Das If the Bomb Falls ist nun zum Beispiel auf den ersten Blick skurril. Man erinnert sich an diese Duck-and-Cover-Filme. Das ist eine Anleitung, was tun, wenn die Bombe fällt. 1959 herausgegeben vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Also auch wieder eigentlich ein offizielles Dokument. Und da werden aber Dinge ausgesprochen, die sonst nie so ausgesprochen wurden. Zum Beispiel im Fernsehen gerade nicht möglich sind, dass sich jemand hinstellt und sagt, if the bomb falls, millions of people are gonna die. Also wenn die Bombe fällt, werden Millionen von Menschen sterben. Das hat man so nicht gehört in Amerika im Zeitgenössischen. Man weiß es natürlich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel drüber lese, passiert etwas anderes, wie wenn ich dieses Tondokument höre. Und aber gleichzeitig auch das Packaging, also das Ganze drumherum mit in der Hand halte. Die B-Seite dieser Platte geht darum, was tun, wenn es soweit ist, was nehme ich mit in den Bunker? Wenn ich keinen Bunker habe, ist ja schon angedeutet, liegt die Broschüre bei, wie baue ich meinen Bunker im Garten? Das ist aber ganz ernsthaft. Das war tatsächlich so gedacht. Und auch voller Überzeugungskraft dargeboten. Und am Ende dieser B-Seite kommt halt dann irgendwann dieser Satz, nachdem man alles durchgegangen ist, was man in dem Bunker braucht, an Trinkwasservorräten und sonstigen Lebensmittel- und Energievorräten. Naja, mit der Familie, Kinder und so, nach einer Woche enges Bunkerleben wird schon ein bisschen schwierig, also muss man die Tranquilizer doch auch gut dosiert mitnehmen. Das heißt, da werden Dinge auf eine Art und Weise ausgesprochen, wie man sie sonst nirgends findet. Und das war für mich so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht, okay, aber hier passiert doch irgendwas, was eben sehr direkt mit Zeitgeschichte zu tun hat. Und da fühlt sich keiner zuständig dafür. Es gibt kein Museum, es gibt keine Institution. Bibliotheken verhökern ihre Schallplatten, so sie denn interessant sind, auf Flohmärkten. Da gibt es nichts.
Ja, es ist auch sehr wenig bekannt, ne? Also die Schallplatte steht da doch eher noch als Synonym für einen Musikträger.
Genau, auch als Repräsentant der Massenkultur natürlich, auf dem sich andere Dinge schwer haben, einfach erkannt zu werden.
Wie suchst du die Platten systematisch? Also wo findest du die alten Schallplatten?
Naja, das ist ein komplexes Thema. Augen auf, überall sozusagen. Im Moment habe ich den Blick so ein bisschen zurückgeschraubt, weil jetzt, nachdem ich diese Ausstellung gemacht habe, habe ich festgestellt, also dass mein Archiv umfasst jetzt vielleicht 10.000, 12.000 LPs oder sowas, was für einen DJ nicht so wahnsinnig viel ist. Nur meine Platten haben halt eine andere Halbwertszeit sozusagen der Modernität, weil es da genau darum nicht geht. Das heißt, den Punkt, den ich setzen möchte, den kann ich inzwischen machen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Material über Deutschland beispielsweise, sowohl BRD als auch DDR-Geschichte, lässt sich sehr, sehr schön nachvollziehen anhand der Schallplattengeschichte auf eine ganz eigene Art und Weise. Und darum geht es mir, dieses eigene, was aber unsere Kultur sehr, sehr stark bestimmt hat. Ja. 20, 30 Jahre lang war ja die Schallplattenkultur unglaublich präsent, auch wenn man sie als solche sozusagen gar nicht erkannt hat.
Du hast gerade gesagt, die Ausstellung war ja jetzt gerade in München zu sehen, jetzt noch bis zum 29. Januar. Ist das geplant, nochmal zu zeigen demnächst?
Auf jeden Fall. Ganz demnächst nicht, aber es werden weitere Städte auf jeden Fall folgen. Das war so ein Testlauf.
Ja. Du bist ja auch als DJ und Klangkünstler tätig und eine neugierige Frage, du arbeitest auch mit Vinyl nach wie vor oder hat das für dich auch irgendeinen Reiz, auch mit diesen ganzen digitalen Dateiformaten was anzustellen?
Also die Dateiformate sind für mich nichts weiter als eben Dateiformate. Das hat jetzt für mich keine künstlerische Bedeutung. Meine letzte größere Arbeit, an der ich immer noch fortsetze, arbeitet mit völlig anderen Mitteln. Die letzte Arbeit heißt Calling the Glacier. Da habe ich ein Mikrofon am Abfluss eines Gletschers angebracht, das man jederzeit anrufen kann. Also auch jetzt zum Beispiel kann man den Gletscher anrufen und ihm quasi beim Abschmelzen zuhören. Kann sich da unter, da gibt es ja auch eine Website, callingtheglacier.org. Und das ist quasi eine Verbindung von Mobiltechnologie, also Mobiltelefonie und ganz vergleichsweise simplen Versuchsanordnung, die aber darum geht, die emotionale Qualität des Hörens mit ins Spiel zu bringen. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt neue Informationen zum Klimawandel, die kein Mensch mehr hören will im Moment gerade, zu liefern, sondern zu versuchen, wirklich so einen Kontakt herzustellen zu dem Phänomen, so einen direkten körperlichen Kontakt über das Hören.
Eine künstlerische Auseinandersetzung, ne, mit dem, genau mit diesem Thema Klimawandel.
Und für diese Arbeit war ich jetzt auf der Transmediale eingeladen, da über den Kontext zu berichten so ein bisschen, weil das wird dann doch langsam immer virulenter.